Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau24 ist auch wieder da. Servus Tobias.
Hi Lukas.
Du warst natürlich vielleicht auch mit dem Kopf ein bisschen noch bei der Vier-Schanzen-Tournee. Parallel dazu hat es unter der Woche ein Rennen, einen Viertelrennen gegeben in Zagreb, zwei Slaloms. Dramatisch geht es zu aktuell im Weltcup irgendwie. Also es tut sie recht viel. Wenn es Rennen gibt, sind sie extrem, extrem spannend und lustig irgendwie in Adelboden, aber auch dann wieder sehr chaotisch, wie zum Beispiel in Zagreb. Beim Frauenrennen ist die Piste gebrochen, da haben wir irgendwie auch Glück, dass sie da keine verletzt hat. Ich habe es auch auf Twitter bei Après-Ski-Podcast geschrieben, hoffentlich tut sich da keine weh heute, habe ich geschrieben. Und dann, zwei Tage später hat sie leider weh getan. Bei den Männern dann das Rennen abgesagt nach 19 Läufern. Zuerst überhaupt am Mittwoch abgesagt, fahren wir doch erst morgen, dann sind sie eben geblieben einen Tag länger und dann hat es Victor Mufashondé erwischt, der hat einen Knöchelbruch, der ist da beim Schlagloch eigentlich, hat sie ihn ein bisschen zusammengestaucht und beim nächsten Tor dann eingefädelt. Da hat sie ihm den Fuß so plötzlich irgendwie weggerissen. Tobias, können wir da jetzt irgendwas lernen aus dieser Woche? War das einfach eine Verkettung von 1000 unglücklichen Zuständen? Wäre doch irgendwie auch vermeidbar gewesen? Was ist denn so dein Take zu dieser Zagreb-Geschichte?
Also, was man ja gehört hat, war ein Zusammenhang damit, dass diese Rennen nicht versichert waren gegen mögliche Ausfälle.
Aber das weiß ich selber gar nicht.
Okay. Ich habe es dann auch tatsächlich nur von den Kollegen in der Berichterstattung gehört, dass das ein zentrales Thema ist, dass diese Rennen nicht versichert waren. So. Und wenn die Rennen abgesagt werden müssen, dann wird es für den Veranstalter kostspielig. Und deswegen hat man im Endeffekt mit aller Gewalt versucht, dieses Rennen umzusetzen. So. Ich tue mich immer extrem schwer, wenn da finanzielle Interessen über der Gesundheit der Athleten stehen. Und Victor Mufashondé ist einfach das Opfer dieses Spielchens, das dort in Zagreb veranstaltet wurde. So, und wie oft haben wir drüber gesprochen? Die Athleten müssen einfach mehr gehört werden. Ja, und das wird dann ad absurdum geführt, dass man versucht, hier ein Rennen zu starten, das nie im Leben hätte gestartet werden dürfen. So. Soll ja wirklich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast am Abend vorher, als sich auch dann die Trainer und so weiter zusammengesetzt haben, wie man es immer macht. Das war kurz vor einer Schlägerei. Also da ging es richtig rund und richtig zur Sache. Und Markus Waldner hat sich ja auch gemeldet jetzt und hat dazu Stellung bezogen. Ja. Er selbst war nicht vor Ort und hat da wirklich auch seinen Stellvertreter, Emmanuel Couder, ein Franzose ist das, der das dort gemanagt oder hat oder hätte managen sollen, je nachdem, wie man es dreht. Er hat ihn direkt und offensiv auch kritisiert und gesagt, dieses Rennen hätte nicht gestartet werden dürfen. So, und wenn man in den eigenen Reihen schon so offen Kritik eingesteht und Kritik äußert und Fehler eingesteht, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Ich muss dir ja nicht erklären, wie Verbände eigentlich funktionieren, dass sie im Endeffekt sagen, wir winden uns da irgendwie so raus, dass wir nicht allzu schlecht im Endeffekt dastehen, spricht eine eindeutige Sprache. Und ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir in Zagreb im Endeffekt Bedingungen sehen. Ich erinnere mich auch an Wasserskirennen, die wir hier besprochen haben bei Après-Ski-Podcast. Ich will den Kroaten da sicher nicht den Weltcup wegnehmen. Das ist ein ganz skibegeisterte Community, die dort herrscht. Sie haben auch wahnsinnig gute, talentierte Fahrer und wären ein sensationell geiler Standort. Aber man muss auch perspektivisch mal überlegen, macht es überhaupt Sinn? Ja, und vielleicht auch irgendwie in Sachen Zeitfenstern, bin jetzt nicht der Meteorologe, der genau weiß, wann man stabilere Verhältnisse hätte, aber dass man da mal ins Überlegen kommen sollte, ist vielleicht das, was ja das einzig Positive sein kann, was man aus der Geschichte mitnimmt. Ist ja auch immer in aktuellen Zeiten, wir sprechen über unglaubliche Corona-Zahlen, auch im Ski-Weltcup, und auch hier dann wieder Reisen in Kauf zu nehmen für Events, die nicht stattfinden oder auch einfach dann nicht fair sind, ja, mei, da fällt mir nichts zu ein. Das ist halt eine auf gut Deutsch beschissene Werbung, auch für diesen Sport, ja, weil wenn du an diesen Tagen, wo die Leute dann Zeit haben, ohnehin Wintersport konsumieren. Es ist ja ins TV-Programm mit der Vierschanzentournee eingebettet. So. Und da sitzen die Leute vorm Fernseher, weil die Tournee einfach wahnsinnig zieht. Und wenn du da geile Skirennen präsentieren würdest, so, stell dir mal vor, so ein Rennen wie jetzt der in Adelboden, ja, egal ob der Riesentorlauf oder der Slalom, sensationell geile Rennen. Wenn du solche Events in diesem Moment hättest platzieren können, wo die Leute vor dem Fernseher sitzen, eine bessere Werbung gibt es nicht. Und so wie es passiert ist, eine schlechtere Werbung für den alpinen Skisport gibt es halt leider auch nicht.
Den Mühlfahrer schon, der hat es bei den Männern erwischt. Die, ich weiß bis heute nicht, wie die Liensberger, Katharina Liensberger, da auf Platz 3 gefahren ist. Die ist ja, der hat einen kompletten Steh auch gehabt bei einem Loch im Steilhang. Die Andreas Locker, kann ich mich erinnern, die hat so überrascht ausgehoben. Die ist ja ausgeschieden und hat nur auf die Piste geschaut, hat die Hände irgendwie gehoben und den Kopf geschüttelt und sich nicht ausgekannt, was da jetzt mit ihr passiert ist gerade. Die war so verwirrt. Und ich habe ja auch dieses Bild von der Pressesprecherin von US Ski Team irgendwie noch vor mir, wie sie da diesen Schlepplift, der unglaublich, der nur eine braune Spur ist, eigentlich ein weißes Band. Da kann man gar nicht mehr davon reden. Also da war so wenig Schnee. Wenn ich dort gewesen wäre mit Leihskien, das wäre so eine Strecke gewesen, wo ich Angst hätte, dass sie dann beim Zurückgeben von den Skiern sagen, ja, die sind ja kaputt, du kannst die jetzt schön selber zahlen. Und wir reden hier dann aber von Sportgeräten, die natürlich noch viel mehr wert sind, die Athleten dann da unter den Füßen haben. Ja.
Hast du zufällig das Interview mit Henrik Christoffersen unten im Zielbereich mitbekommen?
Ja, im OF, ja.
Er hat im deutschen Fernsehen, okay, hat er auch eins gegeben. Ja. Und da stand unten Henrik Christoffersen und hat gegrinst. Ich habe mir gedacht, so, was ist denn los? Und da hat er gesagt, so, ja, in seinem unfassbar coolen Deutsch, ja, es ist ja so österreichisch mit skandinavischem, genau, Einschlag. Hat er gesagt, ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht mehr alles sage, was ich denke. So. Und da hat er schon gegrinst. So. Aber, und da hat er so, du hast genau gemerkt, wie es arbeitet in diesem Christoffersen, was er eigentlich hätte sagen wollen. Und er hat dann wirklich mit sehr diplomatischen Worten, hat er umschrieben, was das ist und was das war, und hat gesagt, die Verletzung von Viktor, das ist nur die Piste. Das ist nicht er gewesen. Er hat da null Schuld. Das war und ist die Piste gewesen. Und er hat auch gesagt, so, geht nicht, war kein Skifahren. So, und ich saß schon da, hab gewacht, so, boah, wann explodiert sie, die Bombe? Aber er hat wirklich gesagt, ja, er hat sich vorgenommen, dass er da jetzt ein bisschen diplomatischer künftig sein wird, und hat sich noch zurückgehalten. Aber du hast natürlich an allen Seiten gesehen, was sie davon gehalten haben. Und ja, es ist eine Frechheit, es ist wirklich ein Witz. Ja.
Eben das mit den Geldern dann, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass es da irgendwie auch daran gescheitert ist. Was ich mich jetzt, spontane Idee noch von mir, was ich dann nicht verstehe, ist, warum das überhaupt, warum auch die FIS sich da überhaupt dann reinbringen lässt, dass da irgendwie finanzielle Mittel eine Rolle spielen könnten. Die haben auch wirklich ganz große Rückstellungen, die FIS. Und in solchen Fällen, wenn es dann irgendwie spontan einfach nicht geht, dann sollen sie halt einfach Zagreb auch entschädigen. Ja, vielleicht nicht mit 100% der TV-Gelder oder was auch immer, woran es dann da genau liegt. Aber dass man dann halt auch als FIS sagt, das nehmen wir halt dann auf unsere Kappe auch irgendwie. Ich meine, Sie sind auch die, die bei der Schneeinspektion gesagt haben, das ist, findet ja immer so ein, zwei Wochen davor statt, können wir da überhaupt Rennen fahren? Die war positiv, also die ist gut ausgefallen. Ja, danach hatte es einfach zweistellige Temperaturen dort auch. Ja, das ist natürlich, aber man kann ja sich auch dann den Wetterbericht anschauen, müssen wir da aufpassen, könnte es da knapp werden. Und ja, also seitdem gibt es jetzt auch wieder Minustemperaturen und kaltes Wetter dort. Ja, also es sind einfach, wenn es ein paar Tage später gewesen wäre, wäre alles bestens gewesen. Man sagt dann immer, man sollte den Leuten dort vor Ort keine Vorwürfe machen, die haben ja alles gegeben. Naja, irgendwie, oh ja, man muss dem OK dann schon auch irgendwie vorwerfen, dass sie das irgendwie durchboxen wollten, finde ich nicht so. Natürlich, die Leute, die dann an der Piste selber arbeiten und alles dafür tun, ja, das hat man eh gesehen. Man hat es wirklich ausführlich gesehen, wie sie da die Piste gegossen haben, wie sie alles probiert haben, dass das funktioniert. Und noch ein letzter Gedanke, das ist halt einfach, das wird in Zukunft immer mehr werden. Diese Rennen in Maribor, ich kann mich nicht erinnern, dass man da schon mal gefahren ist, eigentlich gefühlt jetzt, ja, überspitzt formuliert. Die sind jetzt verschoben worden nach Kranjska Gora. Du kannst dort nicht mehr fahren. Maribor liegt auf 350 Höhenmetern. Das wird nicht mehr viel besser werden. Ja, fahren sie halt 20 Kilometer weiter nach Kranjska Gora und fahren dort. Zagreb liegt auf so 700, 750 Metern, da das Skigebiet. Ja, übrigens genauso wie Schladming, ja. Nur Schladming hast das große Glück, das liegt in einem Tal. Das kann ich da ganz genau sagen. Wenn's in Österreich kalt ist, ist es dort in der Gegend dort am allerkältesten, ja. Es ist einfach so. Du hast dann dort eben doch noch, ich war aber auch schon in Schladming einmal auf Skiurlaub, wo es 7 Grad gehabt hat im Tal und geregnet hat. Und wir sind dann einfach schnell in die Gondel, fährst halt rauf auf 2000 Meter und kannst dort eben auf der Piste schön fahren, ja, auf der Reiteralm, da wo sie dann auch immer trainieren. Ja, das wird in Zukunft immer mehr ein Problem werden und man sieht es halt dann in Zagreb ganz gut. Ja, das war ja in den vergangenen Jahren auch schon so, dass es da immer weich war. Natürlich, die geben ihr Bestes und es wäre natürlich wichtig, weil die Kroaten ein cooles Team haben. Wir haben auch über die auch schon geredet in der Saison. Ja, und ja, die Kostelics haben unglaublich viel getan für den Skisport auch in dem Land, dass dann auch, ja, der Ivica Kostelic, es ist natürlich immer eine Bank, man kann dann auch schauen und warten drauf, wann er endlich reagiert und sich dann auch aufregt über die Entscheidungen, die getroffen wurden, gehört dazu, aber ja, es ist halt, hoffentlich lernen es dazu, das will ich, glaube ich, damit sagen und das will ich sozusagen damit abschließen. Hoffentlich lernen es dazu, vielleicht auch bei der Schneeinspektion ein bisschen etwas anders machen, vielleicht da ein bisschen weniger schnell den grünen Stempel drunter setzen oder so und sagen, ja, passt, wir fahren da. Ja, hoffentlich lernen sie da dazu.
Ja, und versicherungstechnische und finanzielle Dinge einfach lückenlos auch klären.
Ja, genau, ja. Ja. Gut, das war's mit Zagreb. Wir haben ja auch sozusagen noch ein bisschen positiveres und wirklich coole Rennen, die wir jetzt besprechen wollen. Kranjska Gora, Technikwochenende der Frauen und in Adelboden natürlich ein spektakuläres Wochenende der Männer, auch ein Riesenslalom und ein Slalom. So, Tobias, und bevor wir jetzt über die Rennen tatsächlich reden, ja, gibt's was zu verkünden? Wir freuen uns sehr. Wir haben nämlich zum ersten Mal einen Partner für unseren Podcast. HelloFresh unterstützt unseren Podcast. HelloFresh ist sowas, ja, wie die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und gute Ernährung. Weiß nicht, ob du das auch kennst, Tobias. Ich stelle mir wirklich oft die Frage, was soll ich denn heute kochen? Und ich bin auch so ein Typ, der dann, wenn er endlich mal was gefunden hat, dann auch wirklich Einkaufszetteln schreibt und sich auch ganz genau an Rezepte hält. Und dann muss ich mir auch überlegen, hat das der Supermarkt eh alles? Muss ich da noch irgendwo anders hin? Also Deswegen bin ich sehr froh, dass es dieses Angebot jetzt von HelloFresh gibt. Also mich spricht es persönlich ganz gut an, weil HelloFresh hat Rezepte im Angebot und die schicken dir dann, wenn dir das Rezept taugt, einfach diese Zutaten für diese Rezepte in einer Box nach Hause. Du hast dann alles da, es kann losgehen mit dem Kochen und also wie gesagt, mich spricht es voll an. Beim Bestellen online, da gibt es dann eine Vorauswahl. Ich hab jetzt mal 5 Gerichte bestellt und 2 haben mir nicht so gefallen. Die habe ich dann ausgetauscht händisch. Aber ich war auch froh, dass das sozusagen schon mal wer anderer für mich jetzt irgendwie eine Vorauswahl getroffen hat. Das ist manchmal auch ganz angenehm. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ganze. Aktuell haben sie einen Veganuary, also einen veganen Jänner, wenn man so will. Zum Beispiel Gemüsespieße mit Satay-Soße, dazu Kokosreis oder ein Vegan-Barbecue-Burger mit karamellisierten Zwiebeln. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie nur vegane Speisen haben. Mich spricht es auch wieder ganz gut an. Meine Freundin ist Veganerin. Ich esse auch relativ selten Fleisch eigentlich. Deswegen finde ich das ganz praktisch.
Ja, und ich bin schon super gespannt. Ich werde es dann auch bald testen. Und ja, HelloFresh kommt genau zur richtigen Zeit, weil, Lukas, du weißt es, mein Terminkalender in diesen ja. Wochen und Monaten, der ist so prall gefüllt. Und ich bin echt froh über jede Minute, die ich mir da auch sparen kann. Aber nicht immer dann Junkfood in mich reinschaufeln zu müssen, was ich eh versuche zu vermeiden. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Und wenn es dafür dann echt eine gute, pragmatische Lösung gibt, ja, hey, dann ist mir damit sehr, sehr geholfen, weil die Wochen sind verrückt und stressig, was den Wintersport angeht. Und Olympia hat noch nicht mal angefangen. Also wird mich HelloFresh dann auch durch die Olympischen Spiele bringen. Und ich bin sehr gespannt. Ja, Kochen, Essen, auch gute Ernährung spielt in meinem Leben eine sehr große und zentrale Rolle. Also ich ticke da ähnlich wie du. Und ja, hey, ich habe viel Positives gehört aus dem Freunden- und Bekanntenkreis und freue mich jetzt auch, das selbst auszuprobieren.
Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt noch ein Angebot. Bis zu 80 Euro Rabatt. Das kommt darauf an, wie groß dann die Box ist, die ihr bestellt. Und zwar müsst ihr dafür einen Code eingeben, einen Gutscheincode beim Bestellen. Und der Code lautet HFSKI. Also wenn man so will, HelloFresh Ski, also HFSKI. Das ist der Code. Wenn ihr den eingibt, dann bekommt ihr den Rabatt und einen Link zu der ganzen Aktion inklusive diesen Gutscheincode gibt es dann auch noch in unseren Shownotes. Ja, in Adelboden sind wir einen Riesenslalom und einen Slalom gefahren. Also nicht wir alle, aber die Besten der Welt sind auf jeden Fall dort gefahren. Im Riesenslalom hat Marco Odermatt ja einen wirklich groß umjubelten Heimsieg gefeiert. Odermatt hat gewonnen vor Manuel Feller, der ist Zweiter, 48 Hundertstel zurück. Und auf Platz 3 Alexis Pinturault mit 54 Hundertstel Rückstand. Tobias, das Erste, was irgendwie, also im ORF ist es ja schon sehr kritisch beäugt worden, dass da dieser Zielraum randvoll war. Athleten und Trainer, die waren relativ gelassen, zumindest in der Öffentlichkeit, weil sie sagen, da ist trotzdem kein Kontakt, es ist mehr als genug Abstand zu den ganzen Leuten. Die Siegerehrung, die hätte es am Samstagabend geben sollen, die ist dann abgesagt worden, da hätte es dann doch noch eine Zeremonie irgendwie im Dorf geben sollen, hat es dann nicht gegeben, da waren sie sich dann doch irgendwie zu unsicher. Wie wurde denn das in Deutschland gesehen? Wurde das auch irgendwie kritisch beäugt, das Ganze?
Nicht großartig anders als das, was du gerade geschildert hast. Ja, Wolfi Meyer, der Alpindirektor, hat gesagt, so ja, das, was du jetzt auch eben angesprochen hast, man hat den Kontakt nicht und man freut sich über die Atmosphäre und über die Stimmung und alles andere müssen Gesundheitsämter, Behörden und Veranstalter haben das zu verantworten. Ja, da kann im Endeffekt der Ski-Weltcup dann auch nichts dafür und ja, du, wir sehen es ja allenthalben, wie das momentan läuft. Beim Biathlon in Annecy in Frankreich stehen 25.000 Fans auf der Tribüne und beim Biathlon in Oberhof und jetzt wahrscheinlich auch in Ruhpolding steht halt keiner. So, und In Kranjska Gora stehen ein paar Petra Vlhova-Fans abgelegen auf einem Hügel. Und in Bischofshofen im Skispringen, da tröten es vom Balkon runter und schwenken. Und
die Feuerwehr, oder? Die
Feuerwehr war auch genau. Und dort ist halt volle Action, volles Haus. Maß ich mir kein Urteil an. Wirkt natürlich befremdlich, aber wenn man es im Griff hat, finde ich es gut. Und man muss irgendwann natürlich lernen, mit dem Virus zu leben. Hören wir jetzt auch schon seit fast 2 Jahren. Aber was wollen wir da jetzt groß besprechen? So, sind Bilder, da gehen mir das Herz auf. Ich hoffe, dass es keine negativen Konsequenzen hat. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Ja. Noch der Kommentar von Manuel Feller sei an dieser Stelle erwähnt, der hat gesagt, ja, die Schweizer, die fahren halt eine andere Strategie und wollen die Durchseuchung an einem einzigen Wochenende irgendwie erzielen. Er wollte irgendwie einen Schmäh machen und dann hat man gemerkt, also ich hab das jetzt rein interpretiert, wie er es dann gesagt hat, und der Rainer Pariasek vom ORF auch irgendwie so, hoffentlich eigentlich nicht, oder? Dann hat er so irgendwie, hätte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen müssen, aber so ist er halt, der Manuel Feller.
Der ist urgut drauf, der Mann. Ja. Ist dir das aufgefallen? Ja, also jetzt nicht nur, klar, es läuft sportlich echt unglaublich, so gut habe ich ihn in Kombination selten gesehen, endlich jetzt auch im Slalom wieder. Ja. Den Manuel Feller Rap, hast du den gehört?
Den neuesten nicht, nein, gar nicht.
Ja, er hat einen Rap aufgenommen. Ja. Ich glaube, Guido Heuber, der auch schon bei uns zu Gast war von Eurosport, hat es auf seiner Instagram-Seite gepostet. Da hat Manuel Feller wieder einen rausgehauen. Und ja, dann die Emotionen dann auch am Sonntag. Das war jetzt keine medizinisch-virologische Kritik von Dr. Feller. Das war ein Schmäh. Den hat er einfach so gesagt. Und so ein Typ ist er. Wir mögen ihn dafür. Und alles gut. Hat mehr Wellen geschlagen. Oder hat Wellen geschlagen, was es, glaube ich, gar nicht sollte.
Ja. So ist es. Ich springe gleich auf das Ganze auf und rede über die sportlichen Leistungen von Manuel Feller. Im ersten Durchgang war er in diesem Riesenslalom noch Fünfter und dann hat er echt eine extrem starke Fahrt gezeigt und ich habe tatsächlich schon geglaubt, dass er das vielleicht gewinnen kann. Er hat Laufbestzeit im zweiten Durchgang eingefahren und dann kommt der Marco Odermatt, da doch relativ knapp bei der letzten Zwischenzeit dann hin und hat noch Vorsprung und dann macht er auch noch einen Fehler im Steilhang und da habe ich mir gedacht, könnte sich das jetzt ausgehen und es ist sich nicht ausgegangen, weil Marco Odermatt, vor allem schon im ersten Durchgang, hat er sich da im Zielhang die Bestzeit dann geholt, der war eben der Führende nach dem ersten Durchgang, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, ich glaube auch in Alta Badia habe ich mal die Zahlen rausgesucht, also ich glaube, man kann da schon ein kleines Muster erkennen, dass der ganz unten oft noch am schnellsten ist. Gut, in Adelboden natürlich sehr speziell dieser Steilhang. Lukas Broten, der letztes Jahr dort das Kreuzband gerissen, der ist dort abgeschwungen, weil er so viel Respekt hatte sozusagen vor dem Zielhang. Das ist schon technisch eine große Herausforderung und man sieht sie ja auch alle immer wieder straucheln in diesem Zielhang. Aber da hat der Odermatt, vielleicht ist es auch wirklich, weil er dort nochmal ein paar Körner mehr hat als die ganze Konkurrenz. Ja. Also das ist schon beeindruckend, dass er da im Finish immer von den Läufen nochmal sich absetzen kann von der Konkurrenz. Aber Manuel Feller trotzdem mit diesem zweiten Platz überglücklich eigentlich. Das war genau in Adelboden, wo er überlegt hat, diesen Riesenslalom generell zu streichen. Das sagt man jetzt auch immer wieder, wiederholt man immer wieder, wenn Riesenslaloms kommen, dass der eigentlich schon dran gedacht hat, sich komplett auf den Slalom zu spezialisieren. Naja, Gott sei Dank hat er das nicht gemacht, weil er jetzt mit Abstand die Nummer 1 im ÖSV-Team ist, Gott sei Dank aus österreichischer Sicht. Und der ist jetzt auch auf jeden Fall dann ein Medaillenkandidat für Peking. Also das ist, jetzt glauben wir es ihm mittlerweile, dass er echt ein Podestkandidat ist für Peking. Und sonst so viele gibt es da gar nicht aus dem ÖSV-Team. Marco Schwarz, 9., der war dann gar nicht so zufrieden, obwohl 9. Platz nach dieser Verletzung, die er gehabt hat, das geht ihm ein bisschen zu langsam, glaube ich, habe ich den Eindruck. Also 9. Platz im Riesenslalom. Und dann Patrick Feuerstein, Dominik Raschner, 15., 16. Ich bin da nur, vielleicht gehe ich da jetzt auch gleich ins Detail, ich bin gespannt, wie dieses Team in Peking ausschaut. Man kann damit rechnen, dass es 11 Männer sind, die der ÖSV mitnimmt. Und ich habe mir das schon so ein bisschen im Kopf überlegt. Ich glaube ja, dass sie 5 Speedfahrer mitnehmen werden und dass sie vielleicht einen austauschen für Abfahrt und Super-G, auch wenn es da einige Top-Platzierungen schon gegeben hat. Aber ich glaube, sie werden da nicht mehr mitnehmen. Und dann bleiben 6 Techniker eigentlich über. Und wenn man das dann durchspielt und sagt, Schwarz und Feller, die fahren ja beide einen Riesenslalom und einen Slalom, dann ist es eigentlich schon gar kein Problem mehr, weil dann könntest du noch 2 Riesenslalomläufer und 2 Slalomläufer mitnehmen. Irgendwer wird sich dann schon finden, sorry, dass ich das jetzt so despektierlich sage, für diesen Teambewerb. Und dann ist halt noch die Frage, was man in der Kombination macht. Aber da kann man ja dann die 2 stärksten Speedfahrer und die 2 stärksten Techniker nehmen. Na gut, der Feller wird jetzt nicht mehr anfangen, auf diese alten Tage noch Kombis zu fahren und zu gewinnen. Aber vielleicht wäre das dann so eine Taktik, ist so irgendwie meine Überlegung zu diesem ganzen Team, weil es jetzt doch immer präsenter schon wird, einfach je näher wir dazu kommen. Tobias, was ist dir so auch jetzt im Riesenslalom noch aufgefallen? Ich kann mich noch erinnern, dass Alex Schmidt leider da ausgeschieden ist. Weiß man da irgendwas? Der hat keine Verletzung davon getragen. Großartig.
Mir ist zum Glück nichts bekannt. Und das wäre natürlich ein herber Schlag. Stefan Luiz fehlt ja schon länger nach dem Bandscheibenvorfall. Und wenn dann er auch noch ausfallen würde im Riesenslalom, dann hätten wir eine Konstellation wie bei den Damen. So, dass dann Julian Rauchfuß hat das jetzt auch wieder echt gut und ordentlich gemacht mit einem 21. Platz. Und wenn man im Deutschen Skiverband, wovon ich fest ausgehe, habe ich ja letzte Woche gesagt, dass man den dritten Techniker mitnehmen wird, alleine um einen Backup zu haben fürs Team-Event, bringt er sich da ganz klar in die Favoritenposition. Schmidt-Alex, 9. nach dem ersten Durchgang und er war im Ziel und da war er nicht der Einzige, der war komplett erledigt. Also dieser erste Lauf war so brutal und gnadenlos gesteckt. Diese Linksschwünge, extrem. Und die Oberschenkel, die brennen dir ja schon, bevor du überhaupt dann die Zuschauerkulisse wahrnimmst und dann in diesen Zielhang einfährst. Also das fand ich dann schon extrem auffällig. Gut, er ist dann ausgeschieden im zweiten Durchgang, aber ja, auf so einem anspruchsvollen Kurs, er war dann 9. nach dem ersten Lauf, jetzt erholen, es findet kein Riesenslalom mehr statt. Ja. Der nächste wird in Peking sein. Ist vielleicht auch ganz gut. Er hat jetzt Zeit, sich zu erholen. Und dann kommt in Peking vielleicht der große Tag. Er hat wieder gezeigt, dass er im Riesenslalom auch wirklich ein Medaillenkandidat sein wird, wenn er gut zurechtkommt in Peking. Und dann, warten wir ab, wie sich's nominierungstechnisch entwickelt. Ich gehe weiterhin von 7 Startplätzen aus und dann werden wir hier in der hoffentlich nächsten, spätestens übernächsten Folge auch das deutsche Aufgebot bekannt geben können. Zu Marco Odermatt, krass, das mit den Fehlern, was soll irgendwann passieren? Der Mann ist 24, wenn der keine Fehler mehr macht. Also das sind halt, also er ist halt ein Ausnahme-Skifahrer. So. Und da gibt's in einer Dekade gibt's einen. So, und er scheint das jetzt zu sein und zu werden. Vergess auch nicht, was für einen Druck der Mann hat. Also was heißt Druck? Aber das ist dieses Rennen in Adelboden unten, volle Hütte. So lang ist er jetzt auf diesem absoluten Top-Level auch noch nicht mit dabei und ist jetzt in der Position, wo diese 15.000 da unten sagen, Odermatt, du gewinnst für uns. Ja, und er fährt halt runter und gewinnt. Und das ist, wow. Brutal. Und er nimmt die anderen komplett mit. Er ist jetzt auch nicht einer, der à la Dorothea Wierer hier mit dem Privatjet durch die Weltgeschichte fliegt, sondern er ist halt voll Teil des Teams, war ja in der Doku, die wir mit Amelie, die du ja auch schon besprochen hast, sowas merkt man ja dann auch, ja, dass das nicht gestellt ist und geiles Schweizer Mannschaftsergebnis, ja, mit Justin Murisier auf dem 4. Rang und Loïc Meillard wird 8., Gino Caviezel wird 11., so kann man zu Hause mal auftreten. Also Hut ab, war echt ein saustarkes Wochenende von der
Absolut.
Schweiz.
Absolut. Odermatt hat jetzt 480 Punkte nach 5 Rennen. Okay, da kann man zusammen sehen. Der hat 4-mal gewonnen und einmal hat er sich erlaubt, Zweiter zu werden im Riesenslalom. Wahnsinn. Zweiter schon in dieser Riesenslalom-Wertung tatsächlich der Manuel Feller mit 261 Punkten, eben schon 220 Punkte dahinter sozusagen. Das ist höchstwahrscheinlich gegessen, das Ganze, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Neu ist, dass er tatsächlich mit so einer großen Drucksituation richtig gut umgehen kann, und das war sehr cool zu sehen. Sehr cool auch zu sehen, super Überleitung, war dieser Slalom am Sonntag. Warum ist das jetzt tatsächlich so eng gewesen? Naja, also am Anfang von diesem ersten Durchgang hat es einfach stärker geschneit, als es danach hat. Ab Startnummer 20 vielleicht hat es einfach weniger geschneit. Die Bodensicht ist besser geworden. Und das hat auf einmal das Feld irrsinnig zusammengeschoben. Und ganz hohe Startnummern sind da ganz nach vorne noch reingefahren. Zuerst der Marc Diepgruber mit, 35 oder so, ist schon Siebter geworden. Und dann kam Johannes Strolz mit der Startnummer 38, ist dann selber Siebter geworden. Und von diesem siebten Platz hat er dann tatsächlich noch ein zweites Mal attackiert, hat die 5 beste Laufzeit gefahren, und das hat dann in der Endabrechnung gereicht, bei wieder schlechter werdenden Bedingungen, bei starkem Schneefall dann am Ende vom zweiten Durchgang, dass er sich da tatsächlich seinen ersten Weltcupsieg holt. Der ist davor noch nie in den Top 10 gelandet. Nein, einmal ist er Zehnter gewesen, genau in einem Slalom in Madonna. Ich habe es gestern sogar zusammengeschrieben für den Standard, deswegen weiß ich das noch auch. Irrsinnige Geschichte, natürlich mit der Startnummer 38. Der hat Tränen in den Augen gehabt, der hat geweint dort. Das waren ganz, ganz, ganz coole Emotionen. Ich weiß nicht, ob das nur mit der österreichischen Brille so ist. Ich glaube, Tobias, dir ist es eh auch so gegangen, dass das nett anzusehen war, was dieser Sport, wie schön dieser Sport dann doch sein kann.
Weil die Geschichte dahinter ja auch so cool ist. So, der hat keinen Servicetechniker dabei. Der macht seine Ski selbst. So, was ist das für eine geile Geschichte, dass selbst wenn so einer in die Top 10 fahren würde, würde er von uns wahrscheinlich den Felix der Woche bekommen, weil es so außergewöhnlich ist. Aber der fährt nicht in die Top 10, der gewinnt einfach dieses Rennen. Und das, er ist jetzt bei weitem auch nicht mehr der Jüngste mit Jahrgang 92. Das sind natürlich ganz, ganz tolle Geschichten und zeigt, was im Ski-Weltcup möglich ist und auf welch hohem Niveau die eigentlich fahren. Und dass, wenn alles normal läuft und die Piste schlechter wird, dass wir da hinten einige Kandidaten haben, die, wenn sie eine gute Piste zur Verfügung hätten, wahrscheinlich auch regelmäßig da das Feld ein bisschen durcheinander wirbeln konnten. Also mega coole Geschichte und wie sich alle für ihn gefreut haben. Manuel Feller hat als erstes sich verbeugt und hat ihm applaudiert und dem zugejubelt. Linus Strasser, die beiden waren im Internat, die sind zusammen zur Schule gegangen, so, und sind sich in den Armen gelegen. Klar, Linus ist Dritter geworden, hatte natürlich auch allen Grund zur Freude, aber das sind doch Geschichten, die den Sport dann wiederum so schön und so spannend machen, und war ein Weltklasse-Slalom, den ich so auch noch nie gesehen habe in den Dimensionen, und umso cooler. Und hat natürlich dann neben der veränderten Sicht und der Strecke, hat natürlich dann gerade auch jetzt Strolz oder Strasser oder so auch in die Karten gespielt. Weil alle, die nach ihnen gekommen sind oder auch dazwischen, also Strasser war 14., Strolz 7., die wussten natürlich, diese Abstände, die sind so gering. Ich kann hier keinen Millimeter, kann ich hier zurückziehen. Ich muss volle Attacke gehen und voll riskieren. Und dann schleichen sich Fehler ein. Dann fallen Rennläufer aus. Dann machen sie solche Fehler, die sie zurückwerfen. Und wer sauber durchkommt, steht halt am Ende auf dem Stocker.
Ja, Johannes Strolz, der hat seinen Kaderstatus verloren, ja, und ist dann irgendwie, ja, ist dann durch Verletzungen, zum Beispiel Adrian Pertl kann ja nicht mehr antreten in dieser Saison, ist dann auch wieder in den Kader hineingekommen. Und dann haben sie ihm auch, also der war dann doch wieder auch in den letzten Wochen zumindest auch mit dem ÖSV unterwegs bei Trainingscamps und Trainingskursen einfach davor, dass ich das schon auch eben selbst organisieren müssen. Und dann haben sie ihm auch angeboten, einen Servicemann zu teilen mit Dominik Raschner. Also das war sozusagen das Angebot dann, haben beide denselben Ausrüster. Allerdings ist es so, dass der Strolz dann gesagt hat, das genau vor dem wichtigen Jänner, Slalom-Jänner, jetzt nur irgendwas umstellen, was vielleicht, hey, die sind super, die sind natürlich alle kompetent, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich das selber mache. Und deswegen hat er das sozusagen einmal vorerst dankend abgelehnt. Und so schnell kann es gehen, wenn alles zusammenläuft. Jetzt hat er da tatsächlich seinen ersten Weltcupsieg. Wir haben einen Einspieler von Johannes Strolz. Hören wir, was er sagt zu diesem unglaublichen Tag aus seiner Sicht.
First of all, I'm very, very thankful for all the support I got over the years, especially from my family and friends, from the Austrian Ski Federation. They believed in me even when I got kicked out of the team. I had support in autumn when we prepared for the season, and so many coaches in the team still believed in me, and they gave me another chance to perform and to make it into the team. And now I'm just so happy that I can give back this victory to all those people who supported me over the years. There won't be much time to celebrate. I'm looking forward to meet my family and to be just happy together with them and celebrate my victory, but it won't be a big party. I need to take some rest today and tomorrow, and then we will keep on training and prepare for Wengen. I'm looking forward for the trainings in Wengen.
Johannes Strolz gewinnt sein erstes Weltcuprennen, den Slalom von Adelboden, 1/17 vor Manuel Feller, also zum zweiten Mal Zweiter geworden an diesem Wochenende. Und du hast ihn schon erwähnt, den Linus Strasser auf Platz 3, 29/100 haben den gefehlt. Eine super Aufholjagd, auch im zweiten Durchgang. Vom Platz 14 hat er sich dann noch aufs Podest geschoben. Bevor du was dazu sagst, Tobias, hören wir vielleicht auch, was der Linus selber sagt zu diesem Rennen.
So I know Johannes Strolz pretty long and he got a pretty tough time in the last years. Always good skiing, but never finished and never had the result. And so for him I was very happy, and with Fella it's always funny to be on the podium.
Great. And what's about the plans for the next days? Well, you prepare for Wengen now?
So we have 2 days off, and then we will go somewhere, hopefully to Garmisch if it's ready, otherwise somewhere else, and do 3 or 2 days of slalom and then travel to Wengen.
Der Linus Strasser, der schaut schon voraus, und eben in Wengen geht es dann am Sonntag mit einem Slalom weiter für die Techniker. Tobias, dieser dritte Platz vom Linus Strasser, der ist jetzt doch auch für mich zumindest relativ überraschend gekommen. Die letzten Rennen haben einfach noch nicht so gut funktioniert.
Ja, kam für alle überraschend. Aber er hatte auch in den letzten Rennen in Streckenabschnitten schon angedeutet, dass er extrem gut Skifahren kann und dass er das nicht verlernt hat, was er letztes Jahr gezeigt hat. Und ja, mei, Adelboden und Strasser, Aufholjagden, haben wir letztes Jahr schon gesehen. Da ist er, glaube ich, von 12 auf 2 nach vorne gefahren. Jetzt von 14 auf 3. Tut ihm unglaublich gut und ist super wichtig im Hinblick auf Olympia. Er hatte ja die Olympianorm nicht. Ja. Mhm. Und hätte ihn dann denke ich, schon mitgenommen und nominiert, auch im Hinblick auf das Team-Event. Aber jetzt fährst du da natürlich mit einem ganz anderen Selbstverständnis hin. So, und es kommen jetzt noch Wengen, es kommt Kitzbühel, es kommt Schladming. Also er kann jetzt in diese Rennen relativ locker und entspannt gehen, weil er jetzt diese Norm in der Tasche hat, da auch nichts mehr. Die Athleten sagen oft so, ja, ich habe es nicht im Kopf, ja, ich konzentriere mich auf meine Leistung, dann kommt die Olympianorm von selbst. Aber sehr viele ehemalige Athleten, mit denen man spricht, die sagen, ja, man redet sich das dann mehr oder weniger aus, aber irgendwo fährt es schon mit. Ja, und deswegen ist es nicht nur das reine Podest und die Tatsache, dass er gezeigt hat, dass er, wenn alles aufgeht, da ganz vorne mitfahren kann, ist es auch das, dass diese Norm jetzt in der Tasche ist und wir, wenn er gesund bleibt und alles gut läuft, einen echt konkurrenzfähigen Mann im Slalom an den Start schicken können. Und das ist gut. Das ist extrem wichtig auch für einen deutschen Skiverband.
Absolut. Auf dem Podest fehlen sie jetzt, aber direkt dahinter sind gleich drei Schweizer. Generell die Schweizer. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr haben wir gesagt, ganz klar, die Schweiz hat das beste Slalom-Team bei den Männern. Das ist auch nach wie vor so, auch wenn es jetzt ganz nach oben derweil noch nicht reicht. Aber echt ein gutes Zeichen, Ramon Zehnhäusern auf Platz 4. Der hat ja echt Probleme gehabt in den letzten Rennen, auch da wegen einer Verletzung, die da einfach nicht gescheit auskuriert wurde. Das hat jetzt deutlich besser wieder ausgeschaut in Adelboden. Luca Erne ist auf Platz 5, Loic Meyer auf Platz 6. Der ist jetzt wieder so in der Verfassung des Punktehamsters, des komplett regelmäßigen Top-10-Läufers, wo wir jetzt gesagt hätten, zu Beginn der Saison, das ist so die Form, die so als unterstes, als Basis fungiert und wir erwarten, dass er halt regelmäßig um Siege mitfährt. Jetzt hat er erst jetzt eben diese Basis wiedergefunden. Die oberen Ausreißer, die fehlen noch, aber es ist doch ganz klar irgendwie ein Trend zu erkennen nach oben. Also auch da schaut es ganz gut aus und generell muss man sagen, die Schweizer, die haben 7 Läufer im zweiten Durchgang gehabt, ja. Generell jetzt 6 Läufer dann letztendlich in den Top 18 klassifiziert. Also das ist schon ein cooles Team, ja. Eine coole gesamte Leistung.
Da möchte ich aber auch nicht der sein, der nominiert am Ende des Tages.
Gell? Genau, ja. Eben jetzt 4 Leute in den Top 10 in Adelboden gewesen, der Daniel Jühl auf Platz 8 noch, Zehnhäusern, Erni, Meyer und Jühl. Ja, es klingt eh schon nach einem guten Team, aber eben, ja, da gibt es noch einige andere Kandidaten, die auch immer wieder super Läufe hinlegen. Ja, und dann generell, also wenn wir jetzt generell auf die Gesamtwertung auch im Slalom vielleicht schauen, das ist ein Wahnsinn. Die haben ja alle gestrauchelt, die da vorne zu finden sind. Sebastian Voss-Sollewag ausgeschieden, Christopher Jakobsen ausgeschieden, Clément Noël wieder ausgeschieden. Eigentlich der schnellste Slalomläufer, den es derzeit gibt. Und der hat bis jetzt erst ein einziges Ergebnis reingebracht. Aber ja, das war ja auch beim Manuel Feller zum Beispiel so. Der hat auch 2 Ausfälle schon gehabt. Und jetzt wichtig, diese 80 Punkte. Dementsprechend bleiben aber Voss-Sollewag und Jakobsen auf Platz 1 in dieser Wertung mit 140 Punkten. Und bei 100 Punkten stehen tatsächlich der Johannes Strolz und eben der Clément Noël.
Aber also Noël, Felix Neureuther hat es im ersten echt auf den Punkt gebracht, gesagt, wenn der einfach nur runterfahren würde, ja, ohne das letzte Risiko zu gehen, wäre der immer noch regelmäßig auf Stockerl oder würde gewinnen. Mhm. Aber der will, was hat er denn vor? Will er jedes Rennen mit 2 Sekunden gewinnen? So fährt er zumindest. Mhm. Als müsste er immer ans absolute Limit gehen. Aber gut, vielleicht ist es sein Style und ja. Es ist echt krass. Und eins noch, du weißt, ich bin Fanboy, Lukas. Recht in Peking.
Ja. Yeah.
Rechnet's mir mit Henry Christoffersen. Der wird immer besser. Ja. Der wird wirklich stabiler. Es sind da noch Böcke drin, wie jetzt auch hier im zweiten Lauf, aber das sieht im Riesenslalom schon wieder echt besser aus. Er hat gesagt, er hat im Material jetzt auch endlich ein Setup gefunden, mit dem er zurechtkommt. Und jetzt, Spoiler vorneweg, es wird eine Medaille in Peking für Henrik Christoffersen.
Na, passt, dann nehmen wir dich beim Wort. Das schauen wir uns genau an. Ja, und jetzt natürlich vor allem für die Slalomläufer. Jetzt geht es erst so richtig los. Natürlich Wengen, Kitzbühel, Schladming stehen an. Und bei Schladming generell sehr cool, dass da die Frauen schon bald, nämlich am Dienstagabend, fahren werden. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, die dort einmal auch fahren zu sehen. Schladming, immer coole Rennen. Ja, und jetzt sehen wir dann auch die Frauen. Das ist auch schon ein gutes Stichwort. Wir machen eine kleine Pause und dann sprechen wir noch über dieses Technikwochenende von Kranjskogor. In Kranjskogor in Slowenien, da sind ja die ganz großen Überraschungen vielleicht ausgeblieben. Wir haben mit Sarah Hector und mit Petra Vlhová zwei Siegerinnen gesehen, die wir in dieser Saison auch schon ganz oben am Podest gesehen haben. Aber trotzdem ein paar Sachen sind dann doch interessant, sind uns aufgefallen. Fangen wir vielleicht beim Riesenslalom an. Sarah Hector hat dieses Rennen gewonnen vor Tessa Worley. Und das, Hector mit zwei Laufbestzeiten, die hat das Rennen wirklich dominiert. 96 Hundertstel hat sie am Ende Vorsprung gehabt auf Worley. Und auf Platz 3 Marta Passino, die sich auch irrsinnig gefreut hat über diesen Podestplatz. Die hat aber schon 1,32 Sekunden Rückstand. Und am Sonntag Petra Vlhová, ja, die hat der Wendy Holdener den Sieg weggeschnappt im Slalom. Wendy Holdener, die zur Halbzeit geführt hat, hat dann am Ende 23 Hundertstel Rückstand. Und auf Platz 3 Anna Sven Larsson, also ein zweiter Podestplatz für Schweden an diesem Wochenende. Ich möchte kurz beginnen, Tobias, bei der Sarah Hector. Die hat, die fährt jetzt schon ewig lang bei diesem in dem Weltcup mit. Hat 2014 schon das erste Weltcuprennen gewonnen und dann hat es eben so lange gedauert, dass sie wieder mal gewinnt. Und ich habe jetzt mir gedacht, ich weiß eigentlich sehr wenig über sie und jetzt habe ich ein bisschen was nachgeschaut noch und ich erzähle dir jetzt einfach ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ja. Also nach diesem Weltcup-Sieg 2014 hat sie dann eben einen Kreuzbandriss gehabt, auch 2015, und zwar sogar ohne Sturz. Also das war eigentlich eine komische Geschichte, aber das hat natürlich dann auch lange Zeit gedauert, bis sie wieder zurückgekommen ist. Viele Ausfälle hatte sie auch immer wieder in den Rennen und jetzt ist sie da aber ja an der Weltspitze und setzt sich da anscheinend fest im Riesenslalom. Sie hat ja jetzt das Trikot, also die Gesamtwertung im Riesenslalom einmal übernommen. Und ich habe mir ihre Homepage dann noch angeschaut. Auf der Homepage, da vertreibt sie oder macht zumindest Werbung für Skianzüge, es schaut so aus, als ob sie da zumindest mit designt hätte selbst. In Zusammenarbeit mit Odd Molly heißt die Firma, das ist so eine schwedische Bekleidungsfirma. Und da habe ich mir die dann auch angeschaut und die haben in der About Us Section auf ihrer Homepage stehen, dass die sozusagen eine Bekleidung machen wollen für die Stärke und den Mut von Frauen hervorhebt. Female Strength and Courage, so steht es im Original geschrieben. Also da soll man sich drin wohlfühlen, aber auch irgendwie stark fühlen und das unterstützt die Sarah Hector. Und sie sagt irgendwie über sich selbst, dass sie, interessant, das habe ich gefunden, die ist extrem gern in die Schule gegangen und sie ist extrem wissbegierig und hat auch, vielleicht ist es auch deswegen, dass sie ohne Probleme auf Deutsch auch wieder Interviews geben kann. Das machen eh schon ohnehin sehr viele im Weltcup, aber auch sehr löblich. Das funktioniert auch sehr gut mittlerweile. Und was ich am coolsten finde eigentlich an ihr ist, dass sie ihre Läufe eigentlich live mitkommentiert, weil wenn sie einmal schlecht geht, dann hört man sie ein bisschen fluchen oder sich selbst schimpfen. Das macht sie irgendwie sehr sympathisch. Wir haben einen Einspieler von Sarah Hector, was sie denn so sagt nach diesem zweiten Riesenslalom-Sieg schon in dieser Saison für sie.
Yeah, it's crazy. I've been working for it for so many years and it just feels incredible to make a victory today and with that, like, that much gap too. It's crazy. I'm just, it feels amazing. If you work hard and with a good goal, all of a sudden it can turn around and start to go better.
Sarah Hector, also derzeit ja die beste Riesenslalomläuferin, die wir da im Weltcup sehen. Bin gespannt, ob das so weitergeht. Natürlich auch sie, dann eine große Kandidatin für ganz große Erfolge auch bei Olympia. Ja, das werden wir uns genau anschauen. Und ich finde es irgendwie interessant, dass auch mit Tessa Worley eine Routinierte jetzt wieder dabei ist, die da ganz vorne reinfährt und plötzlich wieder in der Weltspitze zu finden ist. Vielleicht reden wir dann auch gleich über den Sonntag und über den Slalom, weil da haben sowohl Michaela Schifrin als auch Petra Vlhová im Riesenslalom gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und dann fand ich spannend, dass die Petra Vlhová anscheinend ein neues Rezept hat. Sie kommt daher, kritisiert die Piste ganz in der Früh bei der Besichtigung, hat eigentlich überhaupt keinen Bock oder zumindest tut sie so und holt sich dann den Sieg mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang, wo die Strecke schon dementsprechend ramponiert ist. Natürlich extrem bitter für die Wendy Holdener. Ja, das war jetzt der 29. Podestplatz im Slalom und sie hat nach wie vor keinen Sieg. Also sie ist sicher, ich glaube, da übertreiben wir nicht, wenn wir sagen, die ist die Beste, die noch nie einen Slalom gewonnen hat, die beste Slalomläuferin, die noch nie einen Sieg eingeholt hat. Sie hat 3 Weltcupsiege, ja, aber 2 in der Kombi und einen in einem Parallelrennen. Und was ich zumindest vergessen habe, die hat eigentlich in jeder Disziplin außer in der Abfahrt schon Podestplätze eingefahren. Die ist eigentlich auch eine richtig gute Allrounderin, wenn alles zusammenpasst. Wenngleich natürlich mehr als die Hälfte ihrer Weltcup-Punkte in ihrer Karriere hat sie im Slalom geholt. Und es wäre fast so weit gewesen, dass sie im 100. Rennen im Slalom im Weltcup für sie den ersten Sieg geholt hat. Und dann was mir eben auch aufgefallen ist, ja, dass eine Michaela Schifrin einfädeln kann. Das ist ihr jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal erst passiert in ihrer Weltcup-Karriere. Unglaublich. Das ist der erste Ausfall gewesen seit fast 4 Jahren. Unfassbar. Und noch eine Statistik: von den letzten 57 Slaloms hat sie 52 in den Top 3 beendet. Das ist eine unglaubliche Quote. Die ist eigentlich eine Bank. Und dass ihr das so selten passiert, das war ja dann schräg, die ist ausgeschieden dann im zweiten Durchgang. Und die war sich so unsicher, wo sie jetzt hin soll. Und sie hat dann erzählt, dass danach hat sie gar nicht gewusst, sie wollte dann nicht ins Ziel fahren, weil sie glaubt hat, sie löst dann die Zeit aus und dann ist die Zeitnehmung kaputt. Und dann, also es war Wahnsinn. Die hat sich nicht getraut, dann, wo Petra Vlhová gekommen ist, ins Ziel zu fahren und ist dementsprechend ewig lang dann noch auf der Piste herumgestanden, im Niemandsland so ein bisschen, weil sie einfach Angst gehabt hat, dass das ganze Rennen kaputt ist, wenn sie über die Ziellinie fährt. Das war ein lustiger Moment. Das ist sie einfach nicht gewohnt, dass sie da schon früher aussteigt. Tobias, jetzt kommen wir zu dir. Es gibt ja sogar eine Schwerverletzte im DSV leider an diesem Wochenende. Wie ist generell sonst, abgesehen davon, das Wochenende in Kranjska-Gora verlaufen?
Ja, bitte, Paulina Schlosser, eine aus der jungen Garde, darf dann endlich mal im Weltcup mitfahren und bricht sich den Unterschenkel. Oh, zach, also das ist ein Weltcup-Debüt. Das tut wirklich weh. Ja, hole ich das Positive hervor. Und das ist auf jeden Fall, dass wir jetzt auch die Olympia-Qualifikation von Emma Eicher in der Tasche haben. Also da hat es noch ein zweites Resultat gebraucht unter den Top 15. So sind die Kriterien. Sie ist 13. geworden. Ja, sie ist ja unglaublich jung und ist ein Riesentalent. Und ich glaube, im ersten Rennen hat sie die halbe Norm. Das macht dann was mit einem, ja, und auch wenn man noch so jung und unbedarf ist und jetzt, sie wäre auch so mitgefahren zu Olympia, sie hat letztes Jahr in Cortina ja im Team auch die Medaille schon geholt im Parallelevent und ist einfach ein so großes Talent und da wird so ein Großereignis für die Zukunft extrem wichtig sein. Wir reden nicht davon, dass Emma Eicher in einem Slalom jetzt um Medaillen, was ja dann immer im Vordergrund steht bei Olympia, mitfahren wird. Aber was die Entwicklung angeht, sau cool. Und ja, sie wird dann, wenn sie gesund ist, auch die zweite Frau für das Team-Event sein. Und da ist mit einem guten Schmied, mit einem guten Strasser, mit einer Lena Dürr, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ist was drin für Deutschland. So, Lena Dürr, ja, nach diesem extrem coolen Auftakt für sie in Levi, ja, war ein bisschen so das Selbstverständnis weg. Ja, man hat gemerkt, so, wenn es nicht alles genau aufgeht und wenn eine Piste ihr nicht zu 100% liegt, die Bedingungen nicht wirklich passen, tut sie sich schwer. Und da ist der vierte Platz, den sie jetzt geholt hat, natürlich echt Gold wert. Auch für das Selbstvertrauen, für das, was jetzt noch kommt. Eicher und Dürr würden auch als einzige DSV-Starterin in Schladming an den Start gehen und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Nicht mehr, wenn es jetzt nicht gekommen wäre, und sie ja den Anschluss nach ganz vorne verloren hätte, dann wäre es, glaube ich, vom Kopf her auch Richtung Peking sehr, sehr schwer geworden. Und das ist wie bei Linus Strasser natürlich echt genau der richtige Moment und Zeitpunkt, um zu sagen, hey, ich bin da vorne mit dabei. Und man sieht, wie schnell es gehen kann, ja, wie auch eine Michaela Schifrin mal einfädelt. Ergänzung noch zu Schifrin. Sie war sauschnell unterwegs. Mhm. Ja. Also, wenn die ankommt, reden wir hier über was anderes. Ja, ja. Und ja, deswegen, hey, eine Petra Vlhova, die fährt halt da in Peking echt mit einem Rucksack. Sie will diese Goldmedaille. Sie hat alles darauf gesetzt. Kurzer Nachtrag von mir zum Riesenslalom. Ist ja eine Tendenz, die wir seit 2 Jahren jetzt schon sehen, dass da diese Dominanz, die Vlhova und Schifrin auch mal hatten, die ist nicht da. Ja, dieses Feld im Riesenslalom ist so wahnsinnig ausgeglichen, dass sie da nicht sagen kann, ach, das ist jetzt eine Disziplin, da kann ich eigentlich eine Medaille mehr oder weniger, wenn ich durchkomme, schon verbuchen. Ah, das spielt's nicht mit der Konkurrenz, die da jetzt auch plötzlich wieder erwächst. Ja, in den Speed-Disziplinen sehe ich Vlhova nicht bei den Medaillenkandidaten. Ja, Team-Event wird es für die Slowakei nicht spielen. Der Slalom, Lukas, da fährt ein gescheiter Rucksack mit, weil das ist dieser eine Tag. Und da muss alles passen und alles funktionieren. Und wenn sie es runterbringt, ist sie momentan, ja, wenn, gut, mit Schifrin wahrscheinlich auf Augenhöhe, aber das ist eine Drucksituation und die meistern die ganz großen Champions. Deswegen, das wird ein Showdown und cool. Und vielleicht hebt sich die Wendy das, die ganze Geschichte. Ja. 14 Mal Zweite im Slalom. Ich bin ja Bayer Leverkusen-Fan, so, und deswegen Vizekusen, ja, also ich spüre da eine Verbindung zu Wendy Holdener. Ich gebe ja in jedem Jahr die Hoffnung nicht auf, dass auch Bayer Leverkusen nochmal was gewinnen wird, und deswegen werden die durchhalten. Gibt's leider im Sport. Ja.
So ein Auf und Ab, ja, das ist irgendwie das, was Katharina Lienzberger derzeit erlebt. In Lienz war sie ja richtig stark schon, unmittelbar nach Corona-Infektion wieder aufs Podest gefahren. Jetzt, bitter, ja, also im Riesenslalom den zweiten Durchgang verpasst, vielleicht auch ein wenig den Bedingungen geschuldet, die sie einfach jetzt nicht, mit denen sie nicht zurechtgekommen ist. Im Slalom dann, ja, zumindest auf Top 5 Kurs unterwegs gewesen, dann aber auch ausgeschieden im zweiten Durchgang. Die muss noch ein bisschen die Balance finden, glaube ich. Das ist bei der Katharina Lienzberger auf jeden Fall der Fall. Wer mir aber sehr gut gefällt, ist die Katharina Gallhuber, die ja eigentlich, also vor 4 Jahren hat die Bronze geholt in Südkorea bei Olympia. Und dann hat man sich schon irgendwie erwartet, dass das weitergeht, ne? dass der die Zukunft gehört. Die war noch sehr jung damals auch und hat auch einen extrem starken Sponsor, zum Beispiel Helmsponsor. Ich glaube, da gab es große Erwartungen. Sie ist einfach auch spezialisiert irgendwie auf den Slalom. Es ist jetzt echt fast jahrelang nicht so gut gegangen. Und jetzt in dieser Olympiasaison gefällt sie mir wieder sehr gut. Die ist gut dabei. Die hat sie mit der Startnummer jetzt runtergearbeitet. Jetzt vielleicht kommt sie dann noch weiter runter. Und das schaut richtig gut aus. am Sonntag dann Achte gewesen in Kranjska-Gora, davor schon zweitbeste Österreicherin auch auf Platz 6 in Zagreb. Also das ist sehr cool zu sehen. Ich finde, wenn sie gut drauf ist, macht es viel Spaß, auch ihr zuzusehen. Und dahinter auch noch, ja, Katharina Truppe, sehr solide. Die war Vierte nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom. Dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine Rückkehr zum Mittelwert, zum Erwartbaren. Aber die war auch, das ist in Ordnung. Aber ja, vielleicht bin gespannt, ob sie sich da Druck macht, dass dann eigentlich eben nur die Top 3 zählen bei Olympia. Für die wird es ganz schwer, sicher für die Katharina Truppe. Aber regelmäßige Top 10 Plätze oder Top 5 sogar auch schon, das ist sicher drin und machbar. Und dann noch Katharina Huber, die sich auch aus der zweiten Reihe irgendwie gut etabliert, jetzt mit einem Riesenslalom auch eine zweite Disziplin dazugenommen hat, die immer besser funktioniert. Also da gibt es ein paar richtig gute Ergebnisse und Geschichten einfach, wenn man es runterbricht auf die einzelnen Läuferinnen. Ja, in diesem Sinne, das war's, glaube ich, auch für Kranjska-Gora, hätte ich gesagt, Tobias.
Ja, machen wir kurz Gesamtweltcup, weil ich es doch recht spannend finde. Schifrin 866 Punkte, vor Vlhova 831. So, Sofia Gocha 657. Sehen wir ja jetzt auch noch Speed und könnte eine coole, spannende Geschichte werden, weil sowohl Schifrin mit dem Nuller und Vlhova mit, was war sie, 15. oder so? Im Riesenslalom, da jetzt nicht so rausgegangen sind, wie man sich's, glaube ich, hätte vorstellen können. Also während wir, glaube ich, bei den Herren das Backerl mit der großen Kugel schon Richtung Schweiz schicken können, ja, 400 Punkte oder was Odermatt jetzt schon Vorsprung hat, wird das dann auch eine heiße Geschichte, was dieses Thema angeht, und bin gespannt, was nach Olympia sich dann in dieser Konstellation tun wird. Die Ergebnisse aus Peking fließen nicht mit ein. Und dann wird sich, glaube ich, auch anhand der Erfolge, die man bei Olympia erzielt hat, da vielleicht noch irgendwas bewegen und tun. Also jetzt, ich spinne meine Geschichte weiter. Wenn die Geschichte mit Vlhova nicht aufgeht, so, und sie da in Schlagdistanz ist, dann wird sie auch, denke ich, sagen so, hey, okay, versuche ich dann wenigstens den Titel im Gesamtweltcup zu verteidigen. Mhm. Aber klar, ist natürlich spekulativ, wie gut sie im Slalom ist. Auch hier nochmal die Betonung zeigt dann aber auch die Slalomwertung. 580 Punkte, zweite Schifrin 340 Punkte. Es ist schon viel, gell? Nach der Anzahl der Rennen, die wir gesehen haben. Ja, und die Wendy Holdener ist Dritte mit 321 Punkten. Ja, dann glaube ich, sind wir wirklich durch soweit. Können wir kurz aufs Programm eingehen, Lukas?
Ja, ich hätte noch einen Vorschlag zum Felix der Woche, den wir noch krönen müssen. Und zwar, naja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen, also ich habe den Lukas Braten schon erwähnt, wie der abgeschwungen ist. Ich fand das eine starke Aktion, und dass er sich dann auch den Medien stellt und da ganz klar erklärt, dass er einfach Bammel hatte vor diesem Zielhang in Adelboden, finde ich eine coole Aktion. Für mich ist aber der Felix der Woche vielleicht ein bisschen outside the box gedacht. Es ist der Manuel Fettner, weil der hat in Bischofshofen tatsächlich es wieder geschafft, bei der Landung einen Ski zu verlieren. Und trotzdem ist er erst hinter der Sturzlinie dann zu Boden gegangen. Das hat er schon einmal gehabt. Das war, glaube ich, WM Val di Fiemme oder so. Das hat er damals schon im Teambewerb, hat er sozusagen für Teamgold gesorgt. Und das war dann der letzte große Titel auch unter Alexander Pointner damals, der ÖSV-Cheftrainer im Skispringen. Und jetzt hat er das Kunststück da wiederholt, der Manuel Fettner in Bischofshofen. Und ich finde, der ist da so gut Ski gefahren auf einem Ski, ohne Kanten und so weiter, dass ihm da der Felix der Woche gebührt dafür.
Ja, und der Karl Geiger, der ist ja gestürzt im Auslauf und hat dann gesagt, ja, er sucht jetzt einen Skilehrer, ja, damit sowas dann nicht mehr passiert. So schließt sich der Kreis.
Ja. Vielleicht redet er ja mit Manuel Fettner, ja.
So, sehr gut. Ja, ich dachte, vielleicht ein Alpiner, der jetzt gerade zuhört, der kann da seine Bewerbungsunterlagen durchschicken. Sehr gut.
Ja. Ja. Nee, aber Tobias, ja.
Gute Wahl, ja. Ich mache ja auch einen Skispringen-Podcast, die Flugshow. Ja,
okay, sehr
und
gut.
Da kann ich mit einem Skispringer, der den Felix der Woche bei Après-Ski erhält, kann ich natürlich wahnsinnig gut leben, um hier auch nochmal Eigenwerbung zu platzieren.
Sehr gut, ja. Tobias, wie geht's denn weiter im Weltcup? Es steht einiges an.
Es steht einiges an und du hast es angesprochen, Flachau-Inzidenzen lassen es nicht zu, deswegen fahren die Damen in Schladming. Ja, 18 Uhr am Dienstag ist der erste Durchgang und der zweite Lauf um 20.45 Uhr. Dann geht es rüber nach Wengen und in Wengen haben wir ein volles Programm der Super-G. Es ist, glaube ich, der zweite erst überhaupt, der in Wengen gefahren wird. Der findet in Bormio statt. Da noch keine Zuschauer, so wurde es zumindest verkündet, weil man im Endeffekt mit dem Konzept noch nicht so weit ist, das dann auch schon am 13. Januar im Endeffekt umzusetzen. Das ist der Donnerstag. Genau, aber dann haben wir zwei Abfahrten, die wir sehen, und zwar dann einmal am Freitag 12.30 Uhr und am Samstag auch 12.30 Uhr. Das Super-G ist auch um 12.30 Uhr. Recht leicht zu merken. Und dann das Slalom, ja, freuen wir uns schon drauf, ist um 10.15 Uhr der erste Durchgang und 13.30 Uhr der zweite Durchgang. So, Sofia Gotscha kann sich im Gesamtweltcup dann in Zauchensee auch wieder da ganz weit nach vorne arbeiten.
Eine Bemerkung von mir, Zauchensee, Altenmarkt Zauchensee, 10 Kilometer weg von Flachau, wo die Weltcuprennen abgesagt wurden, wegen zu hoher Inzidenz. Ja. Hoffentlich geht das alles gut, hoffentlich sehen wir die Rennen auch dort. Es geht ziemlich zu in Skigebieten derzeit in Österreich.
Was ganz Neues auch, gell? dann haben wir am 15. Januar, das ist der Samstag, um 10.45 Uhr die Abfahrt und am Sonntag um 11.30 Uhr das Super-G, wenn denn alles gut geht. Ist, glaube ich, wieder straffes Programm. Haben wir viel zum Erzählen nächste Woche.
Jawohl, sehr gut. Endlich einmal viel zu erzählen.
Ach, ja. Gab's ja noch nie, genau, gell?
Ja. Super, das war's für heute. Schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, das freut uns sehr, wenn ihr uns da Nachrichten hinterlässt. Immer wieder gibt es da schöne Diskussionen zu dem, was gerade im Weltcup so los ist, Verrücktes. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei Après-Ski, der Alpin-Podcast.